Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Daniel Wolfson.
Mein Name ist Carlos Galante.
Und willkommen bei Chips und Kaviar.
Der Podcast, diesmal mit zwei schmutzigen Brillen.
Ah.
What?
Warum?
Wir haben gerade drüber geredet. Wir haben beide schmutzige Brillen. Das ist der Einstieg. Was ist dieser Schmutz eigentlich, jetzt mal ganz kurz? Weil ich habe auf meine Brille geguckt und ich habe die gestern sauber gemacht und jetzt ist sie wieder schmutzig. Was ist das? Weil das sieht so leicht.
Genau, ich weiß nie, ob der Schmutz innen oder außen ist.
Genau, und was das ist?
Ich glaube,
ist das so Brösel aus den Augen?
Ich glaube, ich glaube nicht, das sind diese Brösel. Das wäre eklig.
Ja, sind aber so kleine Hautfetzen und ein bisschen so fett, habe ich das Gefühl.
Ich glaube, die Leute wissen gerade gar nicht, ob die uns hören oder ob die sich irgendwie verklickt haben in Zeitbiologie heute oder so, keine Ahnung.
Wieso?
Nein, aber ich weiß nicht, was es ist, aber das sind irgendwelche komischen Partikelchen.
Ja, genau, das sind Partikelchen.
Ja, Hautpartikelchen und Staubpartikelchen.
Ah, Partikelchen. Okay. Bei mir ist auch immer so ein kleines Härchen noch dabei.
Das ist eklig.
Hä, wieso? Das sind meine Wimpern. Ich habe wunderschöne lange Wimpern und ich kann mir leisten, ab und zu auch mal eine zu verlieren.
Ja, ich glaube, bei mir, was sich auch bei mir auf den Gläsern befindet, ist ganz viel Wichse.
Der Podcast für Jugendliche.
Der Podcast für Jugendliche. Willkommen, Leute.
Wo Wichsen noch witzig ist. Wir suchen immer noch ein Studio.
Ja, stimmt.
Let's go.
Ja.
Let's go.
Ich glaube, wir haben gefühlt eine Nachricht bekommen.
Nee, wir haben schon ein paar Nachrichten bekommen.
Ja?
Ja, ja.
Ah ja, ich habe eine
Leute
gelesen.
Leute sind nett. Ein paar Nachrichten bekommen. Und ich warte da noch auf ein, zwei Antworten oder drei oder vier. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Viele Sachen sind in Berlin irgendwie an der Spree. Ich weiß nicht, was da los ist.
Ah ja.
Viele dieser Musiksachen oder so.
Das ist so klischee-mäßig.
Das ist ein bisschen klischee-mäßig. So, ja, ich wohne in Berlin und habe so ein Studio
an der Spree. Ja, das ist der Ort. Ja, genau. Das ist der Ort zum Freelancen.
Ja, ja.
Es gibt einen Ort und es ist dann irgendwie immer an der Spree.
Mein Podcast-Medienstudio ist an der Spree mit Blick auf das Brandenburger Tor.
Ja.
Und auf dem Fernsehturm.
Ich finde es voll witzig, weil wir haben eine gewisse Verachtung für diese Medienleute.
Mhm.
Und vor einer Woche habe ich hier mit Lo-Fi-Musik im Hintergrund. Irgendwie.
Ich weiß nicht, ob die Leute das nachvollziehen können. Also wir waren dann so, ah, diese Medienleute nerven. Mein Cousin war gerade zu Besuch hier.
Naja, stimmt.
Wir haben das jetzt nicht da an dem Tag gesagt, aber wir sind so, ah, diese Medienmitte, nervig und so. Dann ist mein Cousin hier aus Hamburg und sieht dann so, wie wir beide, ja, genau.
Ja, einfach an Laptops.
An Laptops bei mir zu Hause mit Lo-Fi-Musik.
Im Hintergrund.
Sushi essen und eine Cola Light dazu und nach einem Studio suchen für unseren Podcast.
Genau. In Berlin, Kreuzberg vielleicht mal.
Ja, also vielleicht so mehr Klischee war eigentlich gar nicht möglich.
Ja, ja.
Das ging gar nicht mehr.
Das war wirklich, also es hatte nur noch irgendwie so ein Longboard im Hintergrund gefehlt oder so.
Ja.
Auf dem dann dein Cousin ausrutscht, weil er diese Welt nicht versteht.
Das stimmt. Es gibt viele. Wo wir gerade dabei sind, das ist voll witzig, weil dieser Mietendeckel wurde ja gekippt, ne? Und das ist nochmal ein Thema für sich, das ist nicht das Witzige, aber ich habe was gesehen, da haben die so in der Tagesschau, ich finde immer in der Tagesschau witzig, wenn die so Sachen zeigen aus so Neukölln oder so und es ist so, wenn man das Gefühl, ah, also hier sozusagen die kleine Gegend hier ist dann so in der großen Welt der Tagesschau gerade. Und dann hatten die so einen kleinen Beitrag zu so Berliner Mietern, die jetzt davon betroffen sind und die rückwirkend die ganzen Mietnachzahlungen machen müssen.
Ja.
Und ich weiß nicht, woher die diesen Typen hatten, aber die hatten so quasi so eine Art Klischee, so zugezogener Typ.
Ah ja.
So, ich bin's ja auf eine Art auch, aber ich wohne ja gar nicht direkt in Neukölln.
Ja.
Aber er hat dort in so einer, bei der S-Bahn, S-Bahn-Sonnenallee dort in der Gegend gewohnt.
Ja.
Und er hat auch irgendwie so einen Werbejob oder so.
Mhm.
Und er war so Mitte 20, war so ein Deutscher.
Das ist irgendwie so ein Klischee-Bingo so.
Ja, genau. Und das Witzigste war, ich weiß jetzt nicht, ob er zufällig Berliner war, aber das glaube ich nicht. Er sah halt aus wie so ein Neuköllner Typ.
Ja.
So, also so ein
Berliner wollen auch nicht unbedingt an der Sonnenallee wohnen.
Ja, ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall, und dann hatte er, haben die dort in seiner, er hat sich eine Zweier-WG gehabt und die haben ihn dort in seinem Zimmer gefilmt, fand ich auch krass, weil das Zimmer sah einfach so aus, so voll realistisch, zu realistisch von einem 25-Jährigen, einfach so ein WG-Zimmer und da war sozusagen die große Tagesschau drin und es war einfach so ein, einfach ein sehr realistisches WG-Zimmer, also sah nicht sonderlich gut aus. Und dann hatte er dort in seinem Zimmer quasi in die Kamera gesprochen, dann war der Interviewteil so, wo er so Sachen sagt, davor haben die ihn einfach nur gezeigt, wie er so mit seinem Fahrrad nach Hause kommt, dann in sein Zimmer reingeht und so. Dann reden die mit ihm und er steht so an der Wand ist sein Fahrrad so aufgehängt.
Ah, okay.
Also so, ja, das ist so, okay, krass, ihr habt's gekillt.
Ja, ja, ja.
Also mehr ging ja nicht.
Mehr
also,
Klischee geht nicht.
Nee. Gab's nicht eine andere Wand, wo nicht sein Fahrrad, sein Fixie oder wie die Dinger heißen, an der Wand hängt?
Stimmt.
Also ja, naja, die Mieten steigen hier.
Hier ist mein Fahrrad.
Ja.
Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Warst du schon mal in einer Wohnung, wo ein Fahrrad an der Wand war?
Nein, aber wir hatten hier kurz mal den Plan, Janeks Fahrrad im Gym da an die Wand zu tun.
Ich finde das wirklich ungemütlich.
Ja.
Also das ist echt, ich kenne es aus Russland, dass man Teppiche an der Wand hat.
Ah.
Aber nicht Fahrräder. Das ist irgendwie ungemütlich. Teppich an der Wand, ja, gemütlich, warm, schön.
Stimmt.
Weißt du,
Home in Russland kann man überall gut aufnehmen, Podcast aufnehmen. Das ist eine gute Akustik.
Das ist eine gute Akustik. Die waren schon früher Podcaster quasi, ohne Podcasts zu kennen.
Ja.
Und Fahrräder ist einfach nur komisch. Aber ich meine, die Leute machen das ja aus.
Aus Platzmangelgründen.
Aus Platzmangelgründen, weil die keine Fahrradtiefgarage haben.
Genau. Aber das ist interessant, wie aus so Mangelsachen eigentlich dann immer, wie sich das quasi Zweck entfremdet und dann würde es auch jemand machen mit voll viel Platz, aber weil es diese coole neue Sache ist.
Ah ja, stimmt.
Das ist für mich so ein ähnlicher Effekt, wie so arme Menschen essen auf einmal so diese reiche Sache geworden ist.
Ja.
So traditionell gab es das und das und dann sozusagen Rebranding in der
Menschheitsgeschichte. Ja, das ist auch eine Art Cultural Appropriation.
Ja, sozusagen. Es wird voll oft so von unten nach oben appropriated.
Mhm.
Kaviar. Das war wohl was für arme Fischer anscheinend, ja.
Nee, echt jetzt?
Ich glaube schon, ziemlich sicher, früher. Ja klar, ja. Das ist eklig, das sind irgendwelche Eier.
Nee, das wusste ich nicht, das habe ich noch nie gehört.
Nee, das war erstmal nicht was für Reiche.
Ah ja.
Aber googelt es bitte nicht. Ich bin mir 87% sicher.
Ah, ja.
87%.
Mir hat übrigens jemand geschrieben, deswegen glaubt uns nicht zu viel hier.
Mhm.
Wegen deiner Theorie irgendwie nach einem Trauma oder so sollte man nicht schlafen.
Ach, ja, deswegen hat dir jemand geschrieben?
Ja.
Das finde ich gut.
Alarmstufe
rot. Scheiße an dich.
Nee, aber das war dann irgendwie so, nee, genau das Gegenteil ist anscheinend der Fall. Also
bei
dem Schlaf verarbeitet man halt alles und wenn du das nicht verarbeitest, dann schiebst du es irgendwie auf oder so.
Ja, aber ich glaube, zu einem glücklichen Leben gehört auch ein paar Sachen einfach zu verdrängen.
Das stimmt sowieso. Nee, das stimmt sowieso. Das finde ich auch.
Warum muss alles verarbeitet werden?
Nee, ich finde, ab und zu lohnt es sich auch wirklich einfach Emotionen so runterzuschieben.
Ja, tschüss.
Einfach so.
Hab ich nicht.
Nee, genau damit, wie soll ich sagen, damit gehe ich später um oder weißt du? Das mache ich später.
Mhm.
So, das packe ich auf meine To-Do-Liste. Trauma verarbeiten.
Das kommt in mein
schon wieder nicht
30er,
geschafft.
40er,
das kommt wieder morgen, ja.
Ja.
Kennst du das, dass man einfach immer wieder die To-Do-Listen neu schreibt und einfach die, also mittlerweile ist es bei mir so, dass ich einfach nur noch das Datum neu schreibe.
Ah,
ich habe immer wieder die gleiche To-Do-Liste und dann ist einfach nur, anstatt es immer wieder neu zu schreiben, denke ich mir, ja, ich kann einfach an dem Datum arbeiten.
Ah, ja.
Weißt du, also, weil ich es einfach nicht hinbekomme.
Ich hab eine To-Do-Liste mit so Wochenaufgaben, die ich mir mal für eine Woche aufgenommen habe und das ist mittlerweile die vorletzte Woche, da sollten die Sachen zu Ende sein.
Also klappt auch nicht so gut.
Ja, und eine der Sachen war, das finde ich auch witzig, weil ich hatte da quasi, als ich dann diese To-Do-Liste geschrieben habe, hatte ich mir gedacht, ey, so das reinschreiben und das aber auch ganz schnell machen, muss jetzt nicht groß sein. Und einer der Punkte ist, Wand, und damit meine ich diese Wand direkt hinter mir hier, ihr könnt sehen auf YouTube, weil da so ein paar Kerzenflecken drauf sind.
Ja, Leute haben sich gefragt, was diese Flecken hinter dir sind, die ihr auf YouTube sehen könnt.
Auf YouTube.
/ Chips und Kaviar heißt unser Kanal.
Genau, also, und die Wand hinter mir hat diese hässlichen Flecken und dann habe ich diesen Eintrag, Wand, quick and dirty. Also eine schnelle Lösung jetzt, einfach schnell durchziehen.
Und?
Und das ist der Punkt, seit drei Wochen.
Das ist auf jeden Fall dirty bis jetzt, das ist noch nicht gut.
Das ist nur dirty.
Ja, okay.
Das ist nur dirty.
Ja, kannst du nicht diesen, den Kunal fragen?
Ah, vielleicht sollte man den Namen piepen, aber ist egal.
Ja.
Ja, wie sagt man? Ich weiß gar nicht, wie man sagt.
Bediensteter? Nee,
nein. Die Reinigungskraft.
Ich glaube,
das ist das Normalste.
Ich glaube, Leute bekommen vielleicht falschen Eindruck von, wie du lebst.
Ja.
Gym, Reinigungskraft.
Das klingt alles groß.
Du musst dich langsam bei mir Quitt abmelden, ey. Ich zahle immer noch deine Gebühr, ey.
Scheiße.
Das ist immer noch länger auf der, das ist auch auf der To-Do-Liste.
Ja, stimmt.
Ja, na gut.
Stimmt, aber ich hab's noch nicht auf die To-Do-Liste gesetzt.
Okay.
Ehrlich gesagt. Okay. Aber wollte ich eigentlich zum Studio.
Na
ich
ja.
hatte Dings da, wann war das? Letzte Woche. Einen Termin.
Erst zum Studio.
Für ein Büro. Also ja. Ich habe mir so einen Raum angeschaut und ich bin da hingefahren, 3 Minuten entfernt von hier, direkt um die Ecke, und bin da angekommen und ich fand den Typen komisch.
Mhm.
Richtig komisch, weil ich auch das Gefühl hatte, ich bin da angekommen mit meiner grauen Jacke und so einem Hoodie.
Mhm. Ich dachte, du wärst von Arafat geschickt worden.
Genau.
Also, er hat einen Hoodie an, er ist braun.
Ich glaube,
er gehört dem Clan an.
Er müsste von einem Clan sein.
Ja.
Nee, dass er, ich weiß nicht, ob er dann so dieses Gefühl hatte, dass ich nicht ein seriöser Geschäftspartner bin. Und jeder weiß, dass ich ein seriöser Geschäftspartner
Natürlich, du gehörst der Chips und Kaviar GbR an.
Korrekt. Ja. Die umsatzstärkste GbR mit Chips und Kaviar im Titel.
Ja, und uns geht's in erster Linie um Expansion. Das hättest du eben so sagen müssen, wenn wir reinkommen.
Das hätte ich ihm am Anfang sagen müssen. Ja. Guten Tag, das wäre Teil unserer Expansionsstrategie.
Ja.
Naja, auf jeden Fall war er so ein Typ, der einen so, ich meine, ich bin nicht im Immobilienbüro-Game.
Ja.
Und irgendwie konnte er das quasi sich nicht in meine Lage versetzen. Und ich habe keine dummen Fragen gestellt, sondern einfach nur Sachen nicht verstanden. Und vor allen Dingen, wir leben in einer Zeit von schlimmer Akustik. Nicht in der Zeit, aber die Situation, weil ich bin in einem leeren, großen Raum mit ihm, auf Abstand. Es gibt den Hall, beide haben Mundschutz.
Mhm. Ach so, scheiße, stimmt. Ja, ach, das ist ja auch scheiße, dass man Leute so neu kennenlernt. Ich
verstehe Sachen dann nicht so richtig.
Ja, und man weiß auch nicht, wie es gerade dein Gegenüber meint, weil du siehst die Mimik nicht, du siehst nur die Augen.
Sehen
tendenziell immer komisch aus oder aggressiv.
Ja, also so neutral. Und dann war er so einer, der so, ich sag dann so, ja, ist es dann so und so? Und er... Es gibt so Typen und ich find's so nervig und ich war nie so, glaube ich, ich war bei nichts so, dass ich dann so den anderen so krass, also er hat mich immer so voll, als müsste er mir beweisen, wie dumm meine Frage war und so und wie sehr das irgendwie keinen Sinn ergibt gerade. Also, okay, ich fange mal noch mal von vorne an. Ich so, yo, okay, ja.
Was hast du ihn gefragt? Jetzt ungefähr.
Ich hab's vergessen.
Ja, jetzt stell mir eine Frage, ich bin jetzt der Vermieter.
Es war irgendwas mit Steuern, weil er meinte, ey, zahlt ihr schon irgendwelche...
Das ist ein richtiger Arschvermieter.
Ja, ja.
Der möchte wirklich kein Geschäft abschließen. Ja. Okay, was?
Es war irgendwas mit Steuern. Ob wir schon Dingsatz zahlen, wie heißt das, Umsatzsteuer. Und dass man das mit dem Büro dann irgendwie so verrechnet. Und je nachdem hat er 10% Abgaben, mehr, weniger. Und dann müsste das auf die Miete draufschlagen. Und so, okay, was war da nochmal? Also, okay, ich fang von vorne an. Fang von vorne an.
Yeah.
Erzähl's mir dreimal, ich werd's nicht checken.
Ja. Yeah. Schick mir eine PDF.
Schick mir eine PDF.
Die ich dann auf www.converter.de öffne. Ja, das wäre aber voll witzig, wenn du ihm wirklich so dumme Fragen gestellt hättest.
Ja.
Also quasi einfach so, du bist komplett neu in diesem Immobiliengeschäft. So. Wie viel Quadratzentimeter? Also ich meine, ich weiß, wie viele Meter das sind.
Ich würde es gerne in Zentimeter wissen.
So.
Also das wäre mir schon wichtig.
Ja, du versuchst ihn in so eine Ecke zu drängen, so mit so dummen Fragen. So, du denkst, du kannst ihn so austricksen.
Wie viel englische Pfund pro Quadratzentimeter zahlt man hier?
Ja. Also, wie ich sehe, sind da Fenster.
Ja.
Aus was genau sind Fenster eigentlich? Das weiß man auch nicht.
Was ist das für ein Material? Ist das einfach nur Glas oder sind die mittlerweile aus Carbon?
Ey, weißt du, woraus Fenster... Niemand weiß, woraus Fenster bestehen.
Ich glaube einfach immer noch Glas.
Ja, ich habe mal gehört... Nee, wie Glas? Das gibt es ja nicht in der Natur. Kommt ja nicht in der Natur vor.
Glas macht man doch aus Sand.
Oder? Ja, ne? Das habe ich auch mal gehört.
Ja.
Auf Kika, glaube ich.
Ja, ich glaube, das sind so Sachen, was so 8-Jährige viel mehr wissen als wir. Was so ein Wissen.
Meine Mutter hat mir mal so ein Buch geschenkt. Das war, glaube ich, eines der ersten Bücher, die ich geschenkt bekommen habe oder so.
Mm.
Da war ich wahrscheinlich so ungefähr 8 oder 10 oder so. Und das war ein echt cooles Buch. Das war quasi wie so eine Art Wikipedia für so Fragen, die man als Kind hat. Auch jetzt ich anscheinend. Ich bin immer noch ein Kind. Aber da waren zum Beispiel so welche Sachen, so Glas
wie
oder so.
Wie entstehen Kinder?
Kinder oder Gewitter oder so, weißt du?
Wie Kinder oder Gewitter?
Wie entsteht Gewitter? Wie entsteht sowas in der Art? Aber das war voll cool eigentlich.
Ich finde, jeder Bürger sollte so alle 10 Jahre auf dem Level einfach getestet werden.
Ja, aber dann würden die meisten durchfallen.
Ja, eben. Aber wenn jeder nur das Wissen hätte aus dem Kinderbuch, wär man schon echt weit.
Natürlich. Deswegen, die meisten Leute machen sich lustig über Galileo, also über Ayman Abdallah, aber niemand weiß so viel wie er.
Niemand. Niemand. Also, Ayman Abdallah ist der schlauste Halbaraber Deutschlands. Ja.
Nee, genau, vergiss.
Ist er halb?
Vergiss Galileo. Ayman Abdallah ist der Shit. Also nicht die Person Galileo, meine ich.
Ah, okay.
Okay, ja. Also, ich finde, die hätten die Show auch benennen müssen, Ayman Abdallah, nicht Galileo.
Ja.
Also, was ich gerade noch sagen wollte hier, stimmt, ich gebe mir jetzt auch voll viel Mühe, wenn ich Leute neu kennenlerne mit der Maske oder so, also irgendwie so richtig freundlich zu wirken.
Ah,
weil man sieht nur die Augen oder so, und ich mache wirklich so voll die großen, so, also ich lache extrem, damit man wenigstens ein bisschen das so sieht, weißt du?
Yeah.
Das ist irgendwie voll der komische neue Zustand, an dem man sich jetzt irgendwie gewöhnen muss.
Ich habe auch irgendwo mal gesehen, dass wo wir jetzt wieder zum Thema Kinder, dass es ein Problem ist, dass irgendwelche Entwicklungspsychologen gesagt haben, dass Kinder jetzt so Mimik nicht lernen. Stell dir mal vor, guck mal, diese Generation von Kindern wird ja, wenn es so weitergeht mit Social Media und Internet, die werden ja Schrott. Die werden ja sowieso Schrott.
Die werden zu Emojis.
Die werden zu Emojis. Und jetzt kommt noch dazu, dass sie in der Pandemie, dass sie, also die haben ja gar keinen Bezug zur Menschlichkeit,
natürlich,
also zu Menschen, zur Nähe, zu irgendwas checken. Das sind einfach so Schrottkinder.
Ja, die werden, also die sind Pantomim im Endeffekt.
Ja.
Ja, nein, aber im Endeffekt wirklich.
Das sind Autisten einfach, das wird eine Generation von Autisten geben.
Nein, aber jetzt im Endeffekt wirklich. Also es gibt wirklich viele Kinder, die dürfen nicht mit anderen Kindern spielen zum Beispiel, draußen. In der Schule haben die dann diese Masken auf oder so. Und ja, das ist ein ganz großer Teil, also an Mimik, der verloren geht. Die sehen echt viel nicht.
Ja.
Also vergiss Pornos oder so, die sehen lächeln nicht.
Stell dir vor, die gucken keine Pornos mehr. Was gucken die in 10, 15 Jahren?
Die finden es dann komisch, wenn in Pornos später dann einfach keine Maske da ist. Also das ist ja für die gerade ein Normalzustand, dass sie diese Masken kennen. Das ist richtig komisch.
Ja.
Das ist, als würdest du dich dran gewöhnen, dass jemand einfach drei Arme hat oder so und dann siehst du jemanden mit zwei Armen.
Die finden es komisch, wenn, die finden dann so Gangbang-Szenen komisch, weil, weil das zu viele
Leute auf
zu viele Haushalte sind.
Ja,
ja. Hä? Sind so viele
möglich.
Haushalte hier.
Das ist gar nicht möglich.
Wie viele Haushalte sind gerade auf sie gekommen? Das ist komisch.
Zu viele. Also, folgendes, was ich dir noch vorhin sagen wollte, du hast mich ja unterbrochen. Ich wurde heute erkannt.
Mit Maske oder ohne?
Kurz bevor ich die Maske, also ohne.
Ohne.
Und das war ein Ort, an dem ich, das war draußen.
Mhm.
Und es war eine Person, von der ich es nicht gedacht hätte, die den Podcast hört.
Okay.
No front. Aber die war so ein bisschen älter, hatte ich das Gefühl zumindest.
Yeah.
Wenn die das jetzt hört und die ist nicht älter, sorry. Aber
du siehst alt aus.
Ja, wie wär's mit Hausbeleg oder nicht rauchen oder so. es war voll krass.
Eine Frau oder ein Mann?
Eine Frau. Und die hatte einen Hund bei. Und dann hat die, sie hatte davor mit dem Hund geredet, irgendwie so. So, hey,
geh. Ah, sie hat mit dem Hund und mit dir geredet.
Genau, mit beiden, ja. Und sie hat den Hund und mich erkannt.
Mhm.
Und die hat dann irgendwie was zu dem Hund gesagt, so fass oder, nein, ich weiß nicht, was sie zu dem Hund gesagt hat, aber auf jeden Fall hat sie erst mit dem Hund geredet und danach.
Hey, Blackie, komm mit.
Genau. Und dann hatte sie gesagt, so, du bist doch dieser weltberühmte Comedian.
Mhm.
Und ich dachte ganz kurz, sie hätte es dem Hund gesagt, weil der Hund irgendwas Witziges gemacht hat. Nee, ohne
Scheiß. Die Aussage ist für dich so absurd dir gegenüber, dass du sagst, ich glaube, der Hund ist gemeint.
Nee, weil sie hatte wirklich die ganze Zeit mit dem Hund gesprochen.
Ah,
und dann dachte
okay, ich
so, hä, nee, sie meint safe den Hund, dass er gerade was Witziges gemacht hat. Also, weißt du, so.
Yeah.
Und sie meinte dann mich. Also, sie kannte uns, sie hörte den Podcast. Und
Shoutouts.
Sie war auch schon mal bei den Shows. Und das fand ich dann witzig. Und dann aber auch irgendwie gleichzeitig ernüchternd.
Mhm.
Es gibt immer diesen Moment, kennst du das, wenn Fans zu Leuten wären, also die enttarnen sich dann als Leute, die selber Comedy machen wollen?
Ah,
das ist
okay,
so.
Ja.
Also das ist irgendwie ein ganz komischer Move, weil dann ist es so, ah krass, du denkst jetzt, wir sind Kollegen.
weil du diesen Plan hast.
Ja, genau, weil du diesen wilden Plan hast, weil du einmal aufgetreten bist.
Ich kenne das.
Also Frau, ich habe mich wirklich sehr gefreut, aber es gibt einfach dieses Ding.
Ja.
Und sie ist schon mal einmal bei einer Show aufgetreten, nicht von uns, bei einer anderen Show. Oder war das für mich sofort so, ah krass, schade.
Aber wahrscheinlich ist, auf dem Level denkt man auch, wenn man einmal irgendwo aufgetreten ist, dass man jetzt so neue Jokes braucht, weil Berlin kennt jetzt mein Zeug.
Ja,
Berlin kennt jetzt mein Material.
Ja.
Ich weiß noch, ey, wenn ich mich zurückerinnere, was für Gedanken ich mit Anfang, Mitte 20 hatte bezüglich Comedy und was so, wie man da so rangehen müsste. würde ich mich jetzt nervig finden, wenn ich meinen 24-Jährigen. Naja, weil das irgendwie sowas war. Ich weiß nicht, das ist richtig peinlich. Das war nur ein Gedanke. Es war nie ein Plan. Es war nur ein Gedanke. Aber ich dachte mir, bevor ich nach Berlin gezogen bin, ich war so voll der Christian Ulm-Fan und was auch immer. Und das ist irgendwie, dass ich mir so dachte, ja, ich könnte so nach Berlin ziehen. Das ist jetzt wirklich so, da war ich so 21, 22. Ein paar Jahre bevor ich gezogen. So, wie es wäre, ja, wie kommt man denn da rein? Wie kommt man in dieses Game? Wie kommt man zu irgendetwas? Ich habe es ja gar nicht verstanden. Es gibt ja auch gar keinen klassischen Weg in Deutschland. Es
ja,
gibt
ja, ja klar.
Gar kein
ja,
ja, Ding ja. so. Mhm. Also wir haben dann irgendwann diese Szene gegründet und dann hat sich so irgendwie was ergeben dann über die Jahre, aber es gab ja gar keinen Blueprint.
Ja, ja.
So.
Ja.
Und dann hatte ich irgendwie diese...
Es gab minimal nur Quatsch Comedy Club.
Ja, minimal, aber sogar da ist es so, versteht man nicht. Also wenn man in den USA anfängt, jetzt so, also man wüsste ungefähr, was so zu tun gibt, womit man zu rechnen hat. Wenn du in den USA anfängst, dass man sagt, hey, okay, du musst damit rechnen, du wirst 5 Jahre damit gar kein Geld verdienen. Locker, safe nicht. Vielleicht nach 10 Jahren kommst du dann in die und die, wirst Headliner in irgendwelchen Clubs und so weiter. Aber egal. Ich hatte diese Fantasie, weil ich hatte als Kind mal einen Film gesehen, Shaolin oder so. Und ich dachte mir, wie dieser Typ in diesem Shaolin-Film es gemacht hat, es könnte der Weg sein. Weil in diesem Shaolin-Film geht es um einen Amerikaner, der unbedingt im Shaolin-Kloster trainieren möchte. Und die sagen, nein, oder so, ich weiß nicht.
Weg!
Weg! Weg! So, diese Shaolins weisen ihn
diese
auf jeden
Kultur.
Fall. Die weisen ihn ab.
Ja.
Weil der Typ ist 22.
Kein guter Service.
Weil es ist auch offensichtlich, der Typ ist 22, er wird nie einen Spagat können.
So. Ja.
Natürlich. Du kommst hier mit 5 hin, deine Eltern sind arm und wir misshandeln dich und machen dich zu einem heftigen Menschen.
Ja, das ist so meist im Miyagi-mäßig, ne?
Ja.
Ja,
so.
Ja.
Oder spätestens mit 10 oder so. Du bist ein Kind, wir hauen dich in einen Spagat rein und du hast hier keine Rechte. Und wir machen dich zu einer Kampfmaschine. Aber du kommst hier nicht mit 22 mit deinem amerikanischen Pass und bist ein Erwachsener mit Rechten. Ist auch egal. Auf jeden Fall, er hat es ins Shaolin-Kloster geschafft. Weil, und ich dachte, das ist jetzt so peinlich, ich hoffe, dass du, also so.
Ja, du hoffst, dass es niemand hören wird.
Ich hoffe, dass es niemand hören wird. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich das erzähle. Aber so, ich hatte diese Fantasie, wie wäre es, wenn ich sozusagen bei Christian Ulm klingel und dann da so an der Tür bin, weil der Typ im Shaolin-Film.
Hey Ulm, ich kann Spagat.
Ich kann Spagat, Bro.
Bro, guck mal.
Guck mal, wie ich Spagat guck kann. Mal.
Ja, ich kann mich
in diesem Shaolin-Film, weißt du, was der Typ gemacht hat? Er wurde abgewiesen,
ja,
dann hat er sich
ein Ding.
Vor dem Shaolin-Kloster hingesetzt und bei jedem Wetter, dann war da so Regen und Winter oder so, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber die waren dann so beeindruckt, wie hartnäckig er ist.
Ja.
Und haben ihn reingelassen.
Naja.
Und ich hatte diese kurze Fantasie so, hey, wie wäre es,
wenn ich
ein Stalker wäre und einfach, also ich würde die Polizei rufen.
Ja, ja.
Ich würde sagen, boah, das ist der nervigste Mensch, den ich je getroffen habe.
Ja, ja.
Und ich habe dann Jahre später Leute getroffen, die aber so verrückt waren. Ein, zwei Leute, ich werde offensichtlich nicht die Namen nennen.
Kannst du mir später sagen.
Die so eine softe Variante dessen
ohne
mir gegenüber gebracht haben.
Ah, ja.
Und einfach so krass aufdringlich waren.
Aber niemand war vor deiner Haustür.
Niemand war vor der Haustür.
Aber, und niemand konnte Spagat.
Wissen, wo das ist. Und niemand konnte Spagat. Aber so diese Vorstellung. Wie gesagt, ich kann verstehen, wenn Leute sowas denken, aber
klar.
Ich find's krass, das dann umzusetzen. Das ist eine andere Form von Craziness.
Klar. Das ist so ein bisschen fast schon Joker-mäßig.
Ja, das ist so Joker-mäßig, dass man so denkt, hey, ich werd dann einfach so da
ich
irgendwie so rein und ich such mir und ich komme dann dahin und dann
ja.
Und dann sehen die, dass ich so ein witziger, krasser Typ bin.
Ja, ich finde, das ist auch irgendwie auf eine Art und Front, aber das ist auf eine Art so absolut narzisstisch. Weil es ist so, ja, wie schaffe ich es?
Yeah,
ich
yeah.
muss mich nur Ulm zeigen.
Ja, yeah, ja, yeah.
Und dann, also ich muss ihn, er muss mich sehen. Also ich muss an seiner Haustür klingeln.
Yeah,
so.
Yeah, yeah, yeah.
Also dieses irgendwie.
Ja, ja, das reicht.
Dieser eigene
würde.
Film. Ja,
yeah,
ja,
yeah,
das
yeah.
reicht. So, ja, das ist doch so in meinem Film.
Ja, ja, ja.
Weißt
genau.
du, ich glaube, viele Leute, die durchdrehen, die
sind
realisieren ab irgendwann, ach krass, es geht nicht, also es ist hier nicht mal mehr mein Film oder so. Oder
ja, ja, genau.
Mein Film ist gar nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Oder
genau.
So. Das ist so eine Erkenntnis,
genau.
die man ab irgendwann so 20 haben sollte, finde ich.
Ja, also ich check quasi, woher diese Gedanken kommen bei Leuten, ganz, ganz wenige Leute, die jetzt so drauf sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal so Nachrichten bekommen hast. Ich habe mal so Nachrichten bekommen. Also ich finde es so okay, aber die schicken mir dann so Bits zu, ausgeschrieben. Ah, ja. Und ich denke mir so, ja, dann probier es aus. Muss auf eine Bühne, aber ich kann, also das ist nicht der Weg. Also Klar. So, hier wird jetzt nichts passieren, dass ich sage, boah, du bist genial.
Ja,
so.
Geh weg.
Also sozusagen, jetzt bist also du einfach nur so, die Leute müssen einfach sozusagen wissen, so mittlerweile, wenn die Pandemie zu Ende ist, es gibt eine Art, ein bisschen jetzt eine Art Weg, denke ich, für Stand-up, und das ist halt in ein paar Großstädten gibt es Szenen und kleine Bühnen, und da erstmal hinzugehen und das erstmal eine Zeit lang zu machen, so, ich würde sagen, mindestens 2 Jahre oder bis 3 Jahre und so, und halt einfach so auftreten und all das, aber ich bin halt sozusagen nicht in der Position, das zu verurteilen, weil ich kenne diese Art zu denken. Mhm. Das ist nicht völlig fremd für mich, dass jemand so auf einen zukommt und dann so, ja, was geht? Ja, nichts geht.
Ich habe mich gefunden. Kann es jetzt losgehen mit meiner Karriere?
Ja. Jo Leute, kurze Werbeunterbrechung für unseren Werbepartner Clark. Ihr kennt sie bereits. Es ist der Versicherungsmanager. Wir sind immer noch im Lockdown. Es ist immer noch so, dass man ein paar Sachen hat, die irgendwie immer noch im Hinterkopf sind. Ah, ich würde das gerne mal irgendwie in Ordnung bringen. Clark ist die Antwort auf das ganze Versicherungschaos. Es ist auch auf eine Art gelöst, die für uns, ich hasse dieses Wort, aber Millennials, am zuträglichsten ist. Es wird über eine App gemacht. Das ganze Thema Versicherung einfach übersichtlich digital in einer App gelöst. Ihr könnt dort einfach, ohne dass ihr diesen ganzen Papierkram habt oder irgendetwas, alle Versicherungen, all das einfach haben. Wie funktioniert es? Ihr könnt diese Versicherung dort managen, indem ihr bereits existierende Versicherungen, die ihr sowieso habt, ihr müsst gar nichts Neues abschließen oder irgendwas, könnt ihr dort quasi hochladen. Dann kriegt ihr eine Einschätzung von denen und oft ist die sogar so, hey, die Versicherung ist super, bleib einfach da. Oder manchmal wird euch gesagt, hey, es gibt da und da noch ein besseres Angebot, preis-leistungsmäßig. Entweder mehr Leistung für das gleiche Geld oder da kannst du noch Geld sparen. Der ganze Wechsel wird euch abgenommen. Das ganze Vergleichen, die Übersicht über den Versicherungskram, wenn ihr irgendwie eine neue Versicherung sucht und ihr fragt euch, ja, okay, ich weiß jetzt nicht, welche, wo, was besser ist. Die haben einen Algorithmus, die arbeiten unabhängig von den Anbietern und es ist vor allen Dingen auch kostenlos. Der Algorithmus mit richtigen menschliche Versicherungsexperten suchen für euch den Tarif, der am besten zu euch, zu der Lebenssituation passt. Die Leute, die dort arbeiten, sind auch die ganze Zeit erreichbar. Es ist zwar eine App, aber eine menschliche App. Ihr könnt die Leute schnell erreichen. Wenn ihr es einfach nur im Chat machen wollt, geht das auch. Die antworten da tatsächlich ganz schnell. Oder ihr ruft da an und ihr habt tatsächlich keine Wartezeiten. Da ist einfach jemand, der sich euer Leid anhört und der euch bei eurer Versicherungsfrage einfach hilft. Also schaut es euch an. Wie gesagt, es geht hier gar nicht darum, dass ihr irgendwelche neuen Versicherungen oder irgendwas abschließt, sondern einfach nur um bereits existierende Versicherungen, die ihr einfach habt. Ihr könnt die bei Clark hochladen und mit uns, mit unserem Gutscheincode Amazon-Gutscheine gewinnen. Und zwar, wenn ihr euch bei clark.de oder über die App registriert, könnt ihr dort den Gutscheincode CHIPS eingeben. Chips einfach groß geschrieben in Großbuchstaben. Und wenn ihr dort eine Versicherung, eine bereits existierende, hochlädt, kriegt ihr einen 15€ Amazon-Gutschein. Bei 2 sind es 30€. Also schaut es euch auf jeden Fall an, probiert es aus. Ihr findet alle Infos dazu, wie immer, in den Folgenbeschreibungen, in den Shownotes, in der App, in der ihr das gerade hört. Da sind auch die Teilnahmebedingungen für diese Gutscheinaktion und ein Link und alles. Unterstützt die Leute, die uns unterstützen, und viel Spaß mit der Folge.
Ja, ich weiß, was du meinst. Mir haben ein paar Leute mal so auch Jokes geschrieben, so, hey, wie ist das oder so, oder wie, oder kannst du mir ein paar Tipps geben oder so?
Ja. Yeah.
Also ich war dann auch so nett, habe mir die Zeit genommen.
Ah,
also
okay.
Ganz kurz
dazu. Du bist also nett.
Ja, ganz kurz zurückgeschrieben. Einfach nur dieses, ja, Witze schreiben, dann ausprobieren und dann ja, genau. sehen ja, was geht. Ja,
sowas habe ich auch geschrieben.
Ja, genau, weil es gibt keinen Weg drumherum. Also,
Leute es gibt haben, wirklich keinen Weg drumherum.
Nee, nee, also Leute haben eine komische Vorstellung. Ich meine im Endeffekt, es gibt
die schlimmste Art war ja da immer noch der Typ, der seine Hochzeit da, der auf 44 Tour auf die Bühne kommen wollte, der einfach diese Vorstellung hatte, dass er irgendwie witzig ist und einfach so, yo, lass mich auf die Bühne, es wird geil.
Ja, klar.
Ich habe das schon ein paar Mal auch erlebt, so ein anderes Mal habe ich das auch erlebt bei so, bei was anderem, sagen wir mal, wo jemand, der nicht Bühne versteht, das alles nicht checkt. Leute haben halt ein voll das große, also so eine
ja, die wollen stattfinden einfach nur.
Ja, ne, so ein, auch so ein undurchdachtes Selbstbewusstsein. Es ist nicht Selbstbewusstsein, es ist einfach so, okay, du bist deiner
Delusional.
Ja, du bist dir deiner selbst gar nicht bewusst. Ja, ja. Du checkst gar nicht deine Fähigkeiten und du bist nicht. Also du überschätzt dich maßlos und dann so, ja, hier so, ich komme auf die Bühne und dann wird's irgendwie witzig. Und dann kommen die rauf und es ist dann so.
Das ist eine Psychose, du bist Psychose.
Ja, das ist kein Selbstbewusstsein. So, du checkst es einfach nicht und das sieht man halt da drin. Also ich glaube, ich habe mich selten wieder so, ich war selten so überzeugt von meinen Comedy-Fähigkeiten wie die Zeit, bevor ich angefangen habe.
Klar.
Ich glaube, das ist so, das ist,
das
sollten die Leute wissen. So, hey, ist cool, dass ihr.
Ja, ich hatte eigentlich, genau, ich hatte eigentlich das fast schon mit den bestmöglichen Start.
Mhm.
Weil ich hatte es mir immer wieder vorgenommen, dann doch nicht gemacht. Dann hatte ich einen Auftritt bei einem Slam, komischerweise.
Ja. Yeah.
Das war irgendwie in der Deutschen Nationalgalerie oder irgendwie Deutschen Neuen Museum. Ich weiß nicht mehr, was genau. Da hatten Sarah Bosetti und Daniel, die sind ja so ein Paar, Slammer-Paar auch.
Ah, ja, genau,
ich weiß nicht, wie der Daniel heißt nochmal.
Fuck, ich kannte den Namen mal.
Ja, na egal, scheiß drauf. Aber auf jeden Fall. Und dann über einen Lehrer quasi, also so bin ich dann darauf gekommen. So, die waren eingeladen, da hat man bei denen irgendwie was geschrieben, da hat man sich da so minimal qualifiziert, über so ein quasi Seminar so dann da aufzutreten.
Ja. Yeah.
Dann hatte ich da ein richtig cooles Set im Endeffekt so und war selbstbewusst. Und dann hatte ich es im Hinterkopf so, hey, ich möchte demnächst irgendwie auftreten. Und dann habe ich mir, dann waren wir bei einer Comedy-Show und dann habe ich einfach gesehen, ja, das ist gerade ultra scheiße, was da abgeht. Und dann hatte ich es im Hinterkopf und habe mir ein paar Jokes schon auf dem Weg dahin so aufgeschrieben, was ich erzählen könnte. Und hatte da diesen spontanen Auftritt ohne Erwartung quasi. Und wusste auch nicht, wie es ist, weil bei diesem Slam kam ich so gut an und hatte Lacher und dort fast gar nicht.
Yeah.
Aber ich hatte ein paar. Und die haben ausgereicht. Und dann war ich aber sozusagen gehumbled. Genau,
da Leute brauchen das.
Genau, ich war sofort am Anfang so und wusste, okay, krass, ich habe ein paar Ideen, aber gar keine Jokes. Und dann beim nächsten Auftritt dort im Kookaburra, das jetzt übrigens von zwei Comedians aus der englischen Szene gekauft wurde, ist eigentlich voll der krasse Move.
Ah,
das ist
eigentlich
witzig,
das
ist krass, weil es ist so ein Teil auch unserer Geschichte, wir haben uns ja da kennengelernt. Und dann beim zweiten Auftritt hatte ich ein vollständiges Set, ich hatte so vollständige Bits. Irgendwas mit so Toilettenpapier-Namen klingen komisch oder so. Und dann hatte ich irgendwie so einen Joke oder so. Ja. Und voll gekillt. Und dann dachte ich so bei dem nächsten Set, hey, ich kann da nicht nochmal mit den gleichen Jokes auftauchen.
Berlin
weil
kennt
ganz
mein,
Berlin kennt meine Jokes.
Berlin kennt mein Material.
Genau, Berlin kennt mein Material. Und
ey, das hat sich rumgesprochen. Mein Material hat sich rumgesprochen.
Ja, genau. Ich kann es nicht nochmal sehen.
Leute reden über meine Jokes.
Genau. Und dann hatte ich ein ganz komisches Bit zu, ey, ist eigentlich witzig. Ich glaube, diese Idee kann ich irgendwann mal nochmal bringen.
Ja.
Weil ich hatte so
eine, man hatte früher auch schon ein paar gute Ideen, man konnte sie nur nicht bringen.
Ja, ja. Guck mal, überleg mal, dieses Bit, dritter Auftritt, ich hatte so ein Bit und dann noch Kookaburra, dieses ältere Publikum, folgendes Bit irgendwie, also das Bit war irgendwie bla 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 Selbstmordbrief mit Rechtschreibfehlern.
Okay,
Und dann,
dass man sich so am Ende nochmal so.
Ja, ja, also irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie ich das Bit da gebracht habe.
Es nimmt was raus aus einem Selbstmordbrief, wenn da noch so Rechtschreibfehler, falsche Kommasetzungen und alles.
Weißt du, da gibt es witzige Beispiele, so, was meinte er da oder so. Und ich habe das so gebracht und bin komplett gebombt.
Yeah.
Und da war ich einfach nur noch ein trauriger Typ, der gerade irgendwie was von einem Selbstmord erzählt. Weißt du?
Also, ist ganz schnell so.
Ja, und da habe ich realisiert, ach so, nee, krass, okay, scheiße, ich muss an diesen Auftritt von davor anknüpfen. Ich kann diese Jokes weiterbringen. Und dann habe ich so aufgebaut.
Aber wenn man am Anfang ist, dann macht man auch aus jedem Auftritt irgendwie so eine Art, als wäre das so ein Release gewesen.
Ja,
oder
ja.
So mein Auftritt letzte Woche und so. Ich arbeite gerade an dem. Man, niemand gibt einen Fick.
Niemand
gibt einen Fick. Und dein Auftritt letzte Woche war ein Spot, Und es sollte einer von 4-5 sein die Woche und was weiß ich was. Also das sollte gar nicht so eine Schwere haben, als hätte man da irgendwas released.
Ja, das ist ganz interessant, weil niemand gibt einen Fick, ist eine ganz gute Einstellung fürs Leben. Mhm. Und andere denken, das ist sozusagen was Negatives. Ah, scheiße, niemand gibt einen Fick. Niemand gibt einen Fick. Aber gleichzeitig ist es so, ah, geil, niemand gibt einen Fick.
Ja. Ja,
also
ja.
Du kannst dich entwickeln, so im Endeffekt.
Ja, Leute geben gerade zu viele Fakes im Internet und alles.
So ja, weil deswegen, sie durch Social Media so erzogen werden, dass alles, was sie machen, bewertet wird. Also es ist einfach so. Ah, weißt du, die präsentieren sich die ganze Zeit und so, ach krass, ach das Foto von mir als bla bla bla, 20 Likes. Mhm. Ach krass, das Foto von mir auf der Wasserrutsche, nur 10? Ich rutsch nie wieder auf der Wasserrutsche.
Das Wasserrutschen halt so. Sind dann.
Ja, Wasserrutschen sind dann. Das ist ein komisches Problem, ey.
Ja, aber auf jeden Fall, wenn ihr sowas machen wollt, dann schreibt euch ein paar Sachen auf, geht auftreten und die ersten 100 Auftritte sind egal. Das ist einer der besten Ratschläge, die ich am Anfang bekommen habe. Und dann dachte ich mir so, 100 Auftritte, das ist mein vierter.
Ja, Stefan Danziger hat das gesagt, ne?
Der Comedian Shoutout. Nee,
also ich hab's Johnny von ihm gehört.
Armstrong hat es mir gesagt.
Ja, krass.
Ja, okay. Das war beim Kookaburra, da war ich so voll so nervös, so sonntags, wo man da irgendwie eine Stunde vorher oder zwei vorher sein müsste, um sich dann die Liste, offene Liste einzutragen. Das war mein zweiter Auftritt oder so bei Comedy. So, ich habe davor 10, 15 Mal Slam gemacht, was easy war tatsächlich, weil ein Raum voller junger Leute ist und da war so eine Grundenergie von so, da konnte, das hat sich manchmal so angefühlt, man kann hier irgendwas machen und es killt irgendwie ein bisschen. Mhm. Und man kommt dann so mit so einem falschen Ego da rein bei Comedy und ist dann so, oh shit. Ist ja gar nicht so witzig.
Ja, weißt du, ich habe gerade interessanterweise voll den Flashback.
Weil ich das genauso schon mal gesagt habe?
Nee, glaube ich gar nicht. Aber bei meinem allerersten Auftritt da am Kookaburra, mein allererster Stand-Up-Auftritt, war Oliver Polak im Backstage. Mhm. Und er war der Headliner. Und ich war witzigerweise nur einen vor ihm.
Ah, okay.
Also ich war Vorletzter.
Ja. Yeah.
So, aber an dem Abend gab es einfach nicht so viele Comedians, deswegen konnte ich noch dran sein. Ich bin einfach zum Host gegangen, so. Und witzigerweise, das war Horst Blue. Und du kennst Horst Blue, ne?
Ah, ja. Yeah,
und er hatte so einen schillernden.
Ja, das ist ein Künstlername, Horst Blue.
Genau. Und er hatte so einen sehr, so einen, ja, wie soll man das sagen, wen er gespielt hat? Wie würdest du es beschreiben?
Ja, so einen.
Auch eine Verarschung von irgendeinem Moderator quasi.
Total,
also ironische Ebenen.
Yeah.
Und hat alles größer gemacht, so auf der Bühne. Genau, weißt du, ich mein?
Genau.
Und er hatte so einen witzigen Anzug an, also so einen wirklich auffälligen.
Ja, so ein Glitzer-Showbusiness.
Genau.
Er sah immer nach Showbusiness.
Genau, nach Showbusiness.
Der Charakter war so im Showbusiness.
Genau, das war wegen auch wirklich witzig. Hm. Und das war für mich voll witzig, weil das war dann meine erste Begegnung mit dem Showbusiness. Also jemand, der so aussieht nach Showbusiness.
Wie eine Karikatur.
Ja, genau. Und dann bin ich im Backstage und dann ist da auch Oliver Polak, den ich, glaube ich, nicht so richtig kannte. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich ihn kannte. Ich glaube, ich kannte ihn nicht so richtig.
Ich kannte ein paar Videos von ihm und war so eingeschüchtert oder so beeindruckt. So, oh, das ist ein Prominenter.
Als ja,
ich ihn
genau.
So, ach, krass.
Ich frage mich gerade, ob ich ihn damals kannte. Ich glaube nicht. Aber ich wusste so, wow, krass, hier ist wirklich eine
Prominenz.
Nee, hier ist wirklich eine dickere Version von mir.
Ah,
also, weißt du?
Yeah,
also, ziemlich ähnlich. Und ich weiß, dann bin ich von der Bühne gegangen. Dann hatte er später, er hat sich ja da voll wohl gefühlt. So, er war vor lange schon auch im Game eigentlich. Und dann später kommt er von der Bühne und dann quatschen wir. Und das ist voll witzig. Ähnlich wie heute ich erkannt wurde, also ähnliche Dynamik, plötzlich war ich nicht mehr jemand, sondern ich war ein Anfänger-Comedian.
Ah,
weißt
okay,
du, da habe ich mich mit dir auf so einer Kollegenebene unterhalten können, obwohl wir uns gar nicht kannten plötzlich. Und da hat er mir was gesagt, so hey, ey Mann, bla bla, ja, keine Ahnung, ja, mach auf jeden Fall weiter. Oder ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber er meinte auf jeden Fall, es gibt diesen Ort scheinbar in Berlin und die haben von Donnerstag bis Samstag auf oder von Mittwoch bis Samstag, da kann man viermal die Woche auftreten. Ja, weißt du was? Ich habe mir scheinbar so theatermäßig vorgestellt, so ein Late Night.
So 20er Jahre, wo dann
ja,
so Frauen in diesen Kleidern da und das ist überall so Jazz.
Nee, ich hab's mir wirklich so ein bisschen jazzy, loungy vorgestellt. Irgendwie so ganz viel Rot, Samt, diese roten Samtvorhänge oder so, weißt du?
Du hast nicht gedacht, dass du mit 8 Jongleuren
auf 2 Quadratmeter
auf 2 Quadratmeter hockst, so, ja, wer ist wann dran?
Aber deswegen, das ist voll witzig, was ich von der Vorstellung von diesem Showbusiness hatte und dann bin ich da angekommen und war so, wow, dieser Raum ist 40 Quadratmeter, also das ist kleiner.
Also der Auftrittsraum, ja.
Der Auftrittsraum, wo auch Mari Barth und
der Raum ist so eigentlich angefangen. Geil, aber ich habe da so schlechte Sets gehabt. Ich fühle mich so unlustig da.
Mhm. Ich hatte da wirklich geile Sets.
Ich weiß noch, dass ich zweimal hatte ich gute Sets dort. Von, ich war nicht so oft da, von 15 Mal oder so. Und da habe ich mich wirklich so gefühlt, so wie als hätte ich so ein krasses Pferd, hier, wie nennt man das, so gebändigt.
Ach so.
Mhm. So einen Bullen geritten, so die scheinbar unter Kontrolle.
Naja.
Nächste Woche dann so wieder so krass umgefallen sofort.
Ja, ja. Ja, das war krass damals, dass man es gar nicht in den Kontext packen konnte. So, hä, was ist denn mit mir los? Letzte Woche war ich da voll gut.
Ja, ja, ja.
So, ach krass, kann ich es doch nicht oder so? Das war voll, also das, ich bin voll froh, dass diese Phase vorbei ist. Aber rückblickend, also es war eigentlich alles voll hart. In dem Moment war das hart, aber dieser Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, das war mega cool. Und auch ganz viele kleine Sachen. Und das ist voll krass. Ich freue mich voll, dass ich diese abenteuerlichen Erinnerungen habe.
Ja, ja, ja.
Weißt du, es ist plötzlich so, hä, ich bin in eine völlig andere Welt eingetaucht.
Ja, total.
Also es war gar keine normale Welt und dann in jungen Jahren quasi auf sich allein gestellt. Auch
ich glaube auch, das ist der Schlüssel dazu. Deswegen, das habe ich mir damals schon gedacht, weil ich habe dann mit 25 angefangen mit Comedy und ich hatte mir wirklich, ich kann mich erinnern, dass ich mir aktiv gedacht habe, ich muss jetzt anfangen.
Mhm.
Ich darf nicht zu alt werden, weil später ist das Leben ernster und dann wird es schwieriger, sowas,
so viel Humor.
Ja, sowas Komisches zu machen. Und ich glaube, jetzt denke ich zurück, und das ist halt nur 5 Jahre her, aber so jetzt mit 30 wäre das, weiß man mehr über die Gefahren oder so, oder über so, also es gibt auf einmal, das Leben ist irgendwie so ernster oder man hat viel mehr mitbekommen und Dinge spielen eine Rolle, die früher keine Rolle gespielt haben. Man ist nicht mehr so frei und so dumm. Quasi auf eine Art. Es gibt einen Grund, weshalb das Militär wirklich junge Männer rekrutiert. Also wirklich ab 16, ab 18.
Klar.
Weil krass, die sind so, dass sie denken, das ist eine gute Idee. Die sind
formbar. Oder
die sind formbarer oder so. Also ich meine, es kann für einige Leute eine gute Idee sein, aber du denkst mit 18 nicht daran, hey, wie ist es so, vielleicht unter Schock zurückzukommen. Also man denkt an viele Sachen gar nicht.
Ja, ja,
man denkt so, man sieht so voll viele Gefahren nicht, die dann so da sind. Deswegen sollte man irgendwie in den Krieg oder in Comedy echt jung. Ist besser.
Ist besser.
Man es befreiter machen kann.
Nee, das stimmt schon. Ich frage mich gerade, wer ist ein Beispiel für von Ami-Comedians, die spät angefangen haben. Ich glaube, Bill Burr hat sogar relativ spät für amerikanische 24. Verhältnisse angefangen.
Ist nicht so spät, ziemlich normal.
Nein, aber ich meine, ich glaube, Louis oder Chappelle, die haben früher
Ich glaube, die angefangen. Sind eher Ausnahmen. Chappelle ist eine Ausnahme.
Chappelle war, glaube ich, immer 14 auf der Bühne oder so. Und Eddie Murphy auch. Und das Spannende an diesen Comedians, auch Jay Leno, die haben ja wirklich angefangen, noch nicht mal wie wir. Also sogar wir hatten, glaube ich, mehr Comedy-Infrastruktur zu diesem Zeitpunkt mit Quatsch Comedy Club oder
du meinst
scheinbar
bei Jay Leno jetzt vor allen Dingen.
Ja, aber bei Eddie Murphy war das auch anscheinend so. Also es gab, also das Comedy wurde erst gerade da ein Ding durch Richard Pryor und Bill Cosby.
Ah, ja.
Aber die waren die allerersten. Also die haben zum Teil noch in irgendwelchen Varieté und Stripclubs oder so sind die auch Jay Leno ist früher rumgelaufen irgendwie. Das fand ich so krass. Überleg mal, was das für ein Hustler war. Also überleg mal, in jungen Jahren auch dieses Mindset gehabt zu haben. Also ohne zu verstehen, was Comedy ist, weil du bist nach Berlin gezogen, so du kannst Ulm.
Nee,
so,
ich
Ulm,
kann den ja nicht.
Nee, also ich meine, du kannst ihn aus dem Fernsehen oder so. Yeah. Oder er macht das, ich würde gerne das machen oder so.
Yeah.
Aber ich glaube, Jay Leno war einfach wirklich so, also dieses Ding so, ich habe einen Act von 15 Minuten, ich habe irgendwie Witze. Also ich was heißt Act? Aber ich habe Witze.
Ich habe so Sachen, die ich mache.
Und dann so, ich trete einfach auf bei diesen Strippern oder er ist einfach so durch Bars gelaufen und hat denen gesagt, hey, guck mal bitte, lass mich heute auftreten. Ich gebe dir 50 Euro. Oder ich gebe $50. Und wenn ich scheiße war, dann behältst du die. Wenn ich gut war, gibst du sie mir zurück.
Oder gibst du mir 100 oder so.
Ja, oder irgendwie sowas in der Art. Genau. Und er meinte so, voll oft hast du das verloren, aber er konnte dann auftreten. Und voll oft haben die ihm einfach so, hey Mann, du warst zwar scheiße, aber wie könnte ich dich hier nicht abziehen? So, wir bewundern deinen Mut und so. Und überleg mal, diese Einstellung gehabt zu haben. Das ist krass.
Ja, man muss ein bisschen, das ist halt das Ding, weshalb ich auch nicht so komplett dagegen bin, sage ich mal, jetzt so diese crazy moves oder so, das ist ja irre, wenn man da irgendwie hinterher ist, aber man muss ein bisschen so eine Einstellung haben, weil das voll die unrealistische, komische Sache ist. Also rational, das ist nichts für sehr rationale Menschen, die Gefahren und Risiken gut einschätzen können. Weil das Risiko dessen war eigentlich höher, als wir zu dem Zeitpunkt wussten. Also eigentlich.
Ja.
Also
es gab aber einen Abend, wo wir uns das als richtig sichere Sache aufgeschnackt haben.
Ja, das.
Aber das war gut.
Selbst
aber natürlich war das sicherer als also mein, als mein Philosophiestudium.
Ja, ja.
Also quasi, was machen denn die Leute, nachdem sie das gemacht haben? Also,
Comedy.
Also, verstehst du, was ich meine? Ja, also sehr klar. Viele auch Journalisten oder so, auch mit einer richtigen Ausbildung oder so. Das ist ja alles ein unsicheres Leben.
Das versuche ich meinen Eltern zu sagen. Ich so, hey Mann, also ich meine, also ich habe mich für diesen ganzen Außenpolitikkram und Iran damals interessiert und vielleicht wäre ich da irgendwo reingeraten, aber auch so, ja, das ist jetzt auch nicht so sicher. Also ja. Die Leute haben dann auch so irgendwelche begrenzten Verträge, dass sie 2 Jahre an der Uni da sein dürfen und dann 2 Jahre dort und dann in irgendeinem wissenschaftlichen Circuit oder irgendein Berater-Blabla drin Klar. sind und dann hier 2 Jahre und da und es ist, und also was verdienen die denn? Also Klar. so.
Ich glaube, man muss sich auch mittlerweile, also ich, das ist ja auch anders, es gibt jetzt nicht mehr diese klassischen Verträge von, du fängst irgendwo an zu arbeiten und dann bist du da bis zur Rente oder so und bekommst dann irgendwie eine Tasse mit deinem Namen drauf oder so. Das gibt es ja immer weniger, sondern es ist mittlerweile so diese Gig-Economy. Weißt du, jeder hat irgendwie seinen eigenen Patreon oder so. oder OnlyFans oder ich weiß nicht was. Und ich glaube, Leute müssen sich allgemein verabschieden von diesem ganzen Konzept Sicherheit. Das gibt es aber viel weniger. Also dieses so, sondern ich labere jetzt aus so einer Perspektive von jemand, der gar keine Ahnung hat. Es ist einfach.
Das ist uns allen klar.
Wir versuchen einfach nur, die Welt einzuschätzen. Und ich glaube, das Sicherste ist einfach nur, also auf deine Fähigkeiten zu gehen. Weil diese Fähigkeiten werden immer gebraucht, aber diese Wege nicht mehr.
In der neuen Welt so. Die haben einfach so eine krasse Unsicherheit geschaffen, wo wir einfach solche Bitches sind von irgendwelchen, vom Geld. Also so, es gibt diese ganzen traditionellen Sozialversicherungssachen. Also es gab ja früher schon mal Gig Economy im 19. Jahrhundert, so, wo man irgendwie so für 2 Tage in irgendeinem Ofen gearbeitet hat und dann so rausgetreten wurde. Und deine Kinder hatten irgendwie Keuchhusten oder so. Das hatten wir schon mal alles auf eine Art. Und jetzt wurde das
alles völlig andere. Da gab es keine Longboards.
Da gab es einfach eine 80-Stunden-Woche und keinen Urlaub.
Da gab es auch keine Kickertische.
Da gab es keine Kickertische. Du konntest einfach so aus dem Job gekickert werden, so ohne irgendwelche Schutz. Also ganze Sachen wurden behandelt quasi mit Politik im 20. Jahrhundert und jetzt sind neue Techniken und Technologien gekommen, die jetzt wieder diese alten Schutzmaßnahmen irgendwie unterwandert haben oder so und jetzt muss man sich neue Schutzmaßnahmen eigentlich überlegen, aber es fühlt sich ein bisschen wieder mehr so an, als wäre man irgendwie so im Wilden Westen und irgendwie auf einmal geht alles so.
Ja, Thema Wilder Westen, mir ist gerade der unsicherste Job der Gig-Economy gekommen und zwar Auftragskiller.
Auftragskiller?
Ja.
Wieso?
Ja, das ist der unsicherste.
Müssen immer Leute sterben.
Was?
Es müssen immer Leute sterben.
Ja, aber das ist der unsicherste Job, also ich meine, das ist der gefährlichste Job.
Ah, okay.
Also erstens ist er nicht sicher, also stable sozusagen, und du bist nicht sicher.
Ich habe ein Dings da zu dem Ding. Ich habe, es gab auf ZDF irgendwie so eine Doku-Reihe. Ich glaube, die haben die immer noch in ihrer Mediathek. Irgendwas mit Gangstern. Da ist der Typ immer bei anderen Gangstern. Und so 5 Folgen sind bei der italienischen Mafia, bei verschiedenen Cosa Nostra und dann irgendwelchen anderen Spaghettis.
Okay.
Ja, was gibt's da? Cosa Nostra, dann gibt es.
Das ist voll witzig, weil ich dachte mir gerade so, ey, das war so eine Art Flachwitz.
Ja. Yeah.
Aber diese Flachwitze können auch einfach als Rassismus gewertet werden. Yeah. Es gibt eine ganz schmale Grenze zwischen Flachwitz
und Rassismus. Ja, das stimmt. Aber Italiener sind immer noch heller als ich, deswegen darf ich mir das rausnehmen. Cosa Nostra und wie heißen die anderen?
Carbonaras.
Carbonaras, wollte ich gerade sagen. Carbonara. Auf jeden Fall. Und da hat.
Cosa Nostra und was gibt es noch? Ja, fällt mir gerade nicht ein.
Auf jeden Fall war er bei einem Auftragskiller von denen. Und hat den interviewt. Also der war offensichtlich verpixelt und so.
Ja.
Und Stimme verändert und so.
Aber wie finden die dann trotzdem diese Leute, das frage ich mich immer.
Naja, also über Kontakte, bla bla bla.
Oh ja.
Und dann sagen wir mal so die Mafia, also einige setzen sich auch Sturmmasken auf und packen eine Sonnenbrille auf und sozusagen trauen nicht, also so wollen wirklich gar nicht erkannt werden und andere sitzen da normal und ich glaube, die haben dann einen Deal mit dem Typen und sagen, Digga, du verpixelst mich. Also,
naja,
wenn du mich nicht verpixelst, werde ich dich töten.
Bevor die mich töten.
Ja, also so.
Ja. Jemand wird sterben.
Jemand wird sterben, wenn ich unverpixelt zu sehen bin. Das kann ich dir garantieren. Auf jeden Fall haben die mit so einem Auftragskiller-Typen geredet. Und er war, einfach so ein Typ, der auf dem Land lebt, und er meinte so, ja, ja, keiner meiner Nachbarn, niemand würde je auf die Idee kommen, dass ich das tue, weil er auch einen normalen Job hatte. Er war irgendwie, er hatte einen kleinen Laden oder so, also so als, auch wirklich gemacht.
Stell dir vor, die machen das, diesen Job so schlecht, dass die ihn verpixeln, aber dann so seinen Laden zeigen und
Ja. Ja. Die besten Oliven in Süditalien.
Ja, ja, genau.
Naja, und das fand ich so krass, weil das ist immer das Ding mit Geld aus illegalen Sachen, denke ich. Und da in der Form bei einem Auftragskiller die heftigste Form dessen. Hm. Weil, dann haben die ihn gefragt, was er so kriegt pro Mord, dann ging es um verschiedene Sachen, er macht auch manchmal schüchtert er nur ein oder er verletzt die Person nur und halt bis zum Mord, also er hat einfach so auch so eine Preisliste.
Wow, scheiße. Er hat eine Preisliste, also einschüchtern kostet so
ja,
500.
Ja. Oder er sagt, ja genau, schieß ihm einfach nur ins Bein, so als krasse Warnung.
Ah, ja.
Also sowas gibt's schon.
Krass.
Und dann war irgendwie so, auf jeden Fall
für ein interessantes
Mord,
Menü.
Ja, und für Mord waren das irgendwie sowas wie, sagen wir mal, 30.000 Euro.
Nur? So. Krass.
Ja, einfach. Wow. Und da gab's auch eine Preisliste.
Ah,
ist
ja.
Das ein Zivilist? Ist das ein Politiker vielleicht? Ist das ein Polizist? Ist das, also so, wie krass ist dieser Mord? So,
unglaublich, dass es das einfach gibt.
Ja, dass es so ein Menü irgendwo gibt.
Ja,
so, und dann meinte er, hat er ihn gefragt, ja, und hast du auch Angst, dass man dich findet oder dass sich jemand rächt oder dass man, und er so, ja, ja, immer. Ich lebe mit dieser Angst.
Krass.
So. Und dann dachte ich mir in dem Moment, ich musste fast kotzen, weil ich mir dachte, kein Geld der Welt ist dieses Gefühl wert.
Ja.
Das ist ja einfach, er hat immer eine Waffe dabei und er lebt damit, mit dieser Realität. Ja, ich habe viele Leute umgebracht. Wer weiß, sozusagen, what goes around comes around. Also sozusagen, also so.
Wie kann man sich das auswählen, ne?
Wie, das, diesen Job? Ja, ja, deswegen denke ich mir,
das muss eine Störung sein, oder nicht?
Die in sowas drin sind, die müssten eigentlich, das ist, bin ich mir ziemlich sicher, ich meine, die Leute können dann in irgendwelchen heftigen Autos rumfahren und sich geil fühlen. Aber eigentlich denke ich mir, krass, wenn man die Möglichkeit hätte, wäre doch jeder von denen lieber irgendwie zumindest ein Banker.
Fest angestellt.
Ja, dann bist du sozusagen, um es jetzt populistisch zu sagen, irgendwie auch ein Verbrecher, aber legal.
Ja, man wäre einfach gerne so fest angestellt, weil man bei der Techniker Krankenkasse.
Ja, du würdest doch locker gerne ein Zehntel des Gehaltes haben, einfach ein normales Leben führen.
Natürlich.
Und diese kranke Psychoscheiße nicht im Hinterkopf zu haben. Also natürlich. In dem extremen Beispiel.
Natürlich.
Wo du denkst, so, das ist doch nicht geil.
Natürlich, natürlich. Es gibt auch einen Comedian, den wir kennen, lass uns den Namen nicht sagen oder so. Und ich bewundere ihn gar nicht mehr für seinen Mut oder so, weil der steckt quasi seinen Finger immer wieder oder einen Stock ins Bienennest.
Ah.
Und hat immer wieder übertriebenen Stress.
Richtig
kranke DMs. Und fast schon so wirklich.
Ja.
Komm raus, lass uns prügeln.
Oder
so.
Morddrohungen.
Und auch Morddrohungen, sowas.
Ja.
Sachen dieser Natur.
Dieser Natur.
Und ich denke mir so, meine fucking Fresse.
Ja.
Also ich würde, also ich, das möchte, was ist das? Das ist, das ist eine Energie, die man nicht in seinem Leben haben möchte. Und außer, zu welchem Preis? Was veränderst du denn? Also,
ja, ja, genau.
Sorgst du für eine Veränderung in diesem, also auf der Welt, bei den Leuten? Also du bist ja kein Nelson Mandela oder was auch immer, sondern du bist einfach ein Typ auf Twitter.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Also irgendwie,
ja, das ist krass.
Ich verstehe das noch nicht mal und dann noch nicht mal ohne, also ohne Preisliste auch.
Ja, ja.
Weißt du?
Ja,
also,
ja, ja.
Ich weiß nicht, was das ist.
Das ist eh nochmal ein anderes Game. Ja, ja, ja.
Es ist ganz interessant, es gab mal eine Zeit lang, das war irgendwie voll gehypt, dieses Buch, und ich habe es mir gekauft, aber nicht gelesen, weil es einfach nur dämlich anstrengend war. Ich habe es mir auch auf Englisch gekauft, aber es gab ein Buch und die hatten, glaube ich, eine Sendung, eine Serie, die hieß Freakonomics.
Ah, ich kenne das.
Ja?
Freakonomics.
Ja, das war eine Zeit lang gehypt. Ich weiß gar nicht, wie das kam, Alter.
Ja.
Aber das war auch relativ schnell weg, glaube ich. Und da hatten die, ähnlich wie Galileo, bloß zu bestimmten so Themen, da gab es zum Beispiel irgendwie so eine Analyse von Kleinkriminellen, ja, von diesen Laufburschen bei Clans.
Ah, okay.
Und da haben die quasi aufgeschlüsselt, nachberechnet, wie viel die ungefähr pro Stunde verdienen. Und es waren dann so Mindestlohn.
Wow.
Weißt du? Oh, das war voll interessant.
Meinst du?
Nee, das war so.
Das haben die so aufgeschlüsselt.
Ja, die haben dann irgendwie aufgeschlüsselt, dann so $8 oder $10 oder irgendwie so.
Ah, weil die Infos, Insider-Infos hatten, die konnten schon mit irgendwas arbeiten.
Genau, genau. Und dann mit all den Gefahren auch noch.
Ja.
War das der schlimmstmögliche Job, den du wählen konntest? Und das war einfach nur, also Leute haben das gewählt.
Aber es gibt ein paar Aufstiegschancen.
Ja, aber richtig schlecht eigentlich. Eigentlich, also so wie die es beschrieben haben, auch die Aufstiegschancen waren scheiße. Also es war wirklich maximal scheiße. Also von den ganzen Laufburschen schaffen sie wenigstens raus auch, also oder aufzusteigen.
Ah, okay.
Und dann kommst du auch schlecht raus und so. Und ja, eigentlich bist du dann für immer das, also im schlimmsten Fall.
Mhm.
Und
ja, ich glaube, in der Mafia sein ist das übelste Hamsterrad. Wenn Leute so sagen, boah, ich bin in meinem Job in einem Hamsterrad.
Ja, ich glaube, nirgendwo ist das Image so verzerrt. Mhm. Also die Image von Realität wie bei der Mafia.
Ja. Yeah.
Weil du denkst so, Mann, geil, Goodfellas.
Die essen die ganze Zeit.
Ja.
So, hey, treff ich so Clans in Deutschland, die essen die ganze Zeit Pasta auf so geilen Tischtüchern.
Genau.
Trinken
genau.
Wein.
Genau.
Und dann ist es einfach nur so ein zu durchgezogener Chai in einem Shisha-Café.
Ja, ja. Nee, wirklich, im Endeffekt schon. Also, und ich glaube, das ist richtig scheiße. Und du verdienst richtig viel wenig Geld und hast ein richtig unsicheres Leben.
Ja,
deswegen,
ja.
Leute.
Aber ich glaube, es ist dann trotzdem dann, was Leute mal wieder vergessen, was für Menschen, und ich glaube, bei Männern noch mal wichtiger ist, ist Status. Dann bist du wer. Du bist irgendwo dabei und du hast einen Status.
Mhm.
Und Leute können dich nicht anfassen oder was auch immer, wenn das dein Ding ist, dass ich Leute nicht anfassen soll.
Hey, Dings.
Fass mich nicht an.
Ja, es gibt voll witzig, das wollte ich dir noch zeigen. Irgendwie, anscheinend gab es früher bei der Polizei in Deutschland, gab es so welche Bücher zu verschiedenen Ethnien oder so, wie du mit denen umgehst.
Echt?
So Psychologiebücher, so was die ausmacht.
Ja.
Und dann ging es quasi in diesem Buch um so Araber.
Und so, wo hast du das gesehen?
Auf Twitter.
Ah, das ist ja mega witzig.
Nee, ich zeig's dir gleich. Weißt du, da gab es so quasi so eine Bedürfnispyramide von Araber. Und weißt du, was an erster Stelle war?
Ehre.
Ja, Ehre. Also das war voll interessant, also das war, also das ist ultra.
Aber das frage ich mich, ob es so anders ist als bei Deutschen. Dann ist es ein anderes Wort, aber es geht dann quasi um Würde, Respekt, Anerkennung.
Nee, das ist ja total komisch, das ist fast schon so Rassentheorie oder was auch immer.
Nee, also ich check es, also das ist dann so ein, sozusagen, es wird dann anders definiert und es hat so ein paar andere Punkte. Aber im Prinzip, es ist ja voll das menschliche Bedürfnis, dieses Gesicht nicht verlieren. Scham, also sich nicht zu blamieren.
Klar.
Und verschiedene Kulturen ziehen andere Grenzen ab, wo man sich schon blamiert.
Ja.
So, ich glaube, der Westen ist relativ offen, du blamierst dich eine ganze Weile nicht. Aber so in sozusagen, was man manchmal sagt, archaischen Kulturen, ich glaube bei Albanern oder so, ey, wenn du so den falschen Typen irgendwie, also wenn du so, ich bin hier als Beispiel. Ich bin hier gejoggt.
Ja.
Ich habe jetzt nach einem Jahr wieder angefangen. Das war mein zweites Mal joggen.
Ja.
Und ich hatte diese AirPods Pro auf. Und ich höre Musik. Und ich spuck so richtige Rotze nach links auf den Fahrradweg.
Ah, ja.
Hier auf so einer verlassenen Straße, wo niemand Fahrrad fährt.
Ah, ja.
Was passiert? Ich habe quasi jemanden direkt so ganz knapp vor die Reifen gespuckt.
Krass.
Und ich glaube, wenn ich das in Tschetschenien gebracht hätte, wären unsere Familien jetzt im Krieg.
Wahrscheinlich. Ja, und da würde man nicht joggen. Da gibt's auch keine Fahrradwege.
Und Spoiler, aber meine Familie gegen eine tschetschenische Familie. Ich würde die Seiten wechseln. Ich würde sagen, ich weiß auch nicht, was diese Iraner haben.
Ja, krass. Aber wie? War da was? Nein.
Nee, aber ich habe mich geschämt, weil ich habe das so gemacht, aber ich habe gleichzeitig hier so laut Win Staples oder was auch immer. Mhm. Und ich habe nicht verstanden, ob er es mitbekommen hat. Und dann bin ich einfach weitergejoggt. Ich habe nichts gesagt, weil ich hätte diesen AirPod so rausnehmen, Entschuldigung. Und das ist ja weiter. Aber ich habe ihn wirklich direkt vor die Reifen gespuckt. Und er hatte kurz rübergeguckt.
Man spuckt nicht vor die Reifen eines anderen Mannes.
Eines anderen Mannes Drahtesel. Dann kommt dann nochmal so ein deutsches Wort. Er hat mir vor einen Drahtesel gespuckt. Bro, spuck mir doch nicht vor meinen Drahtesel.
aber irgendwas sollte ich. Ach so, ich habe eine Beobachtung. So, ja. Wir haben jetzt gerade keine Bühnen, deswegen bringe ich die jetzt einfach hier. Mhm. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, beim Joggen sind völlig andere Sachen akzeptabel. Völlig verschiedene Verhaltensweisen. Weil zum Beispiel beim Joggen ist es für mich gang und gäbe. Total üblich, dass ich so durch die Nase rotze. Ich halte mir einen Nasenort zu.
Nein, machst du?
Ja, rotz raus.
Wie so ein Fußballer in den 90ern?
Ja. Ich klatsche anderen Männern auf den Arsch während das.
Ja. Du läufst an den vorbei.
Völlig üblich. Nee. Aber weißt du, aber das würde ich ja nie im Leben machen. So, während ich einfach
Ich kann mir dich nicht vorstellen, wie du durch die Nase rotzt.
Ey, ich auch nicht, aber während ich dann laufe, plötzlich ist das total möglich.
Krass.
Ja.
Aber kannst du dir mich vorstellen, wie ich das mache?
Nee, auch nicht.
Nein, weißt du warum? Weil es würde voll verheddern. Ich könnte das nicht.
Ach so.
Also, und dann bin ich hier so.
Aber weißt du was? Ich habe auch ab und zu die Angst, dass es bei mir dann irgendwie verheddert.
Ja. Yeah.
Und dann mache ich es auch mit meinem Ärmel raus. Also ja, sowas, was ich niemals machen würde. Aber krass. Plötzlich beim Joggen ist es plötzlich total üblich. Das ist voll okay.
Das stimmt. Ich glaube, bei Nasen gibt es zwei verschiedene Typen. Bei Nasenrotze. Push-Pull. Mhm. Du bist ein Pusher. Du pushst raus, ich pull rein. Ich ziehe rein, wenn ich sowas in der Nase habe. Und dann versuche ich zu schlucken.
Ah ja.
Push-Pull.
Das ist geradezu.
Meine Push-Pull-Theorie.
Das ist geradezu stolz gesagt, dass du schluckst. Ja. Aber
ich schluck runter.
Weißt du was? Ich weiß auch nicht zum Beispiel, das ist auch eine Kinderfrage.
Mhm.
Ist es ungesund?
Nee.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesund ist.
Nee, weil das geht ja dann in deinen Magen einfach und dann.
Das kann nicht gesund sein.
Doch, das ist voll gesund.
Überleg mal. Das
ist übelst gesund.
Dein Verdauungstrakt
ja.
ist ständig beschäftigt mit dem, was du geschluckt hast. Am ja. Ende des Tages, was du rausscheißt, ja. ist ein Smoothie. Jus und Rotze. Das ist dein Ernährungsplan. Das ist ein Ernährungsplan von so einem Freelancer. Weißt du, ich meine? Das kann nicht gesund. Aber ich weiß nicht. Schreib uns mal.
Ich glaube,
ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesund ist.
Ich glaube, es ist wirklich egal. Ich glaube, das ist eine der Sachen im Körper, wo der Körper so, ist mir egal, ob du das machst.
Ich finde es ja voll interessant.
Egal.
Es gibt ja so Organe im Körper.
Mm.
Ist alles okay. Ja. Organe im Körper oder so Dickdarm oder Dünndarm, eines von den beiden. Dickdarm, glaube ich, oder?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was du.
Die kann man rausschneiden.
Nee, das ist Blinddarm.
Blinddarm! Das meine ich.
Das ist Blinddarm.
Gibt es Dickdarm?
Ja, den kannst du nicht rausschneiden.
Warte mal, es gibt Dickdarm.
Dünndarm.
Dünndarm und Blinddarm, oder? Okay.
Okay, krass. Ich glaube, das ist entweder witzig oder unerträglich für Leute, die sich ein bisschen auskennen.
Aber das ist politisch inkorrekt.
Wieso?
Naja, das ist irgendwie quasi Blinddarm, ist auch nicht in Ordnung mittlerweile zu sagen.
Was gibt es ein neues Wort für Blinde?
Sehr eingeschränkt.
Wirklich?
Nein. Aber
würde bald kommen.
Aber man kann den Blinddarm rausschneiden, das meine ich.
Ja.
Und da passiert nichts.
Ja.
Anscheinend.
Blinddarm ist egal.
Ja, es gibt einfach so kleine Puzzle. Also, kennst du dieses Spiel, wo man diese Knochen rausholen kann als Kind? So?
Ah,
und wenn du irgendwo rankommst, dann buzzert es so.
Ich hab's nur in Werbung gesehen.
Ja, ich auch, stimmt. Es gibt bestimmte Spiele, die ich mir immer cool vorgestellt habe. Zum Beispiel dieses Spiel des Lebens.
Ah, das haben wir gespielt.
Ach so, das ist dieses coolere Monopoly. Das habe ich noch nie gespielt.
Wir haben es zweimal gespielt und dann war ich so, lass mal wieder Monopoly spielen. Das ist zu komplex.
Aber auf jeden Fall finde ich es witzig, dass es einfach einige Sachen gibt, die man im Körper so rausschneiden kann. Und der Körper.
Ich glaube, das ist fast nur Blinddarm. Und sogar da ist es umstritten. Ich glaub, da macht
bei Mandeln war das auch noch eine Zeit lang.
Ja, stimmt. Da haben die sich
aber mittlerweile hat man es anscheinend, das hatten wir schon mal im Podcast, aber da hat man das geändert.
Es gab doch diese Dame mit Charme, dieses Mädel, die Frau.
Ja.
Hat sie danach noch ein Buch geschrieben? Irgendwie?
Witzigerweise habe ich sie mal in der Scheinbar gesehen. Oliver Pohler kam mal mit ihr in die Scheinbar und da hatte sie ein Set gespielt. Also sie hat sich, glaube ich, so vorbereitet für einen TED-Talk oder so.
Und sie hat so ein Darm-Set gespielt?
Darm-Set gespielt.
Krass, stell dir vor, du hast so eine Karriere und die beruht einfach auf einem Organ.
Ja.
Ich bin der Darmtyp.
Aber sie hat wirklich den Darm komplett ausgeschlachtet.
Ja, ja.
Also das kam ja richtig gut an, oder? Jeder kennt das Buch.
Ja, jeder kennt das Buch. Es war ein Riesenerfolg. Was macht man
in
danach?
In Deutschland kennt man zwei Bücher. Mein Kampf und Darmscham. Ja.
Mein Kampf mit dem Darm.
Ja, mein Kampf mit dem Darm.
Aber es ist echt so. Was machst du danach? Suchst du dir dann noch ein Organ raus? Dann bist du, nee, ganz ehrlich, das ist wirklich das Wichtigste.
Vergesst es. Leute, vergesst den Darm.
Das Herz.
Ja.
Insider-Tipp, das Herz ist wichtig.
Ja. Nee, aber das macht schon Sinn. Das ist so eine Sache, die man beeinflussen kann. Darm.
Ja, auf einmal wurde der Darm aber auch so krass hochgeschnackt. Ja, der Darm ist wichtiger als dein Gehirn. Der
das wollte ich gerade sagen.
Dein Darm ist richtig intelligent.
Nee, man hat herausgefunden, dass es da wirklich so
so Nerven gibt.
Neurotransmitter gibt. Sowas in der Art. Oder dass das irgendwie da. Das beeinflusst zumindest.
Aber ich glaube, Leute übertreiben dann manchmal, so Leute, die das so am Rande mitkriegen, die denken dann, man ist dann ganz schnell bei so, ja, der Darm ist halt krass intelligent dafür, dass da nur Scheiße, dass da nur Scheiße drin ist.
Ja.
Genauso wie es manchmal heißt, ey, Schweine sind mega intelligent. Ja,
ja.
Dafür, dass die im Schlamm sind.
dafür, dass die Schweine sind.
Guck mal hier, mein stinkendes Drecksschwein. Das ist ein Genie.
Was? Mein stinkendes Dreckschwein?
Dieses Drecksschwein.
Ich glaube, es gibt keinen Bauer, dass sein Schwein mein stinkendes Dreckschwein nennt. Also ich glaube, das kommt nicht vor. Es gibt nur...
So, mein Chefe, Bauern reden über ihre Schweine, so wie Eltern über ihre Kinder. Das so, na, mein Schwein
wird Arzt.
Nee, mein Schwein ist wirklich sehr intelligent. Sehr, sehr intelligent.
Aber nee, anscheinend, ich weiß gar nicht, worin besteht deren Intelligenz?
Naja, keine Ahnung.
Das ist gerade so wirklich so ein schlechtes Galileo, unsere Folge. Also, oder?
Nee, ich glaube, die können so Aufgaben lösen. So diese Aufgaben, die es dann immer gibt. Und so, ja, die wissen, dass wenn die durch diese eine Tür gehen und und die sehen, dass ein anderes Schwein dort immer ausrutscht, dann gehen die da nicht durch.
Aber weißt du, wer ultraintelligent ist? Das hatten wir auch schon auf dem Podcast. Krähen. Die sind ultra intelligent und wenn die gerade brüten, ja, wenn die sich gerade hier fortgepflanzt haben, wenn die ihre Eier brüten und so, erst recht Mütter, die haben dann so einen Schutzinstinkt, ja, und da sind die super sensibel und versuchen alle Gefahren abzudecken, also abzublocken von diesen Kindern. Komischerweise interessant. Rabenmutter ist schlecht.
Ah.
Aber die sind eigentlich gute Eltern anscheinend. Und von dem, was ich weiß. Und zwar geht es sogar so weit, dass sie sich sogar Gesichter merken können. Also die können sich Erscheinungen merken.
Krass.
Also wenn du versuchst, deren Nest irgendwie kaputt zu machen oder so, dann, also es gab mal irgendwo, ich weiß gar nicht, wo das war, ob in Berlin oder in London oder so, irgendwo habe ich es mal gehört, da hatte sich quasi eine Krähe dann Gesichter gemerkt von Leuten, die sie quasi geärgert haben. Okay. Und die hatte sie über Wochen sozusagen verfolgt.
Wow.
Also an dieser Stelle.
Ja, es klingt wie das Internet.
Ja, so eine richtige Cancel Culture, ja.
Krass, die wollte diese Leute canceln.
Ja, die wollte diese Leute canceln.
Na gut, also. Wir sind immer noch nicht gecancelt. Warum auch? Denn wir sind zwei junge MigrantInnen, die über alles reden, was sie wollen.
Yes. Did. Das ist ein catchy Podcast-Name.
Ja.
Also Leute,
ihr wisst, was zu tun ist. Spread the word an die 8
word,
Leute.
Spread the butter, spread the love und folgt uns auf Instagram.
Spread the cash.
Wir haben heute eine witzige Story gemacht zusammen.
Ach ja, stimmt, Alter. Ich habe heute meinen Verstand verloren auf Instagram.
Stimmt, ey. Ich bin dir dann gejoint.
Rein in meine Psychose.
Ja, damit es nicht so schlimm aussah.
Danke.
Genau, folgt uns auf Instagram @DanielWolfson_ bei mir, bei Carvus @CarvusKalanta. Haut rein, kauft Longsleeves. Wir haben doch 100 Stück. Das war's von uns. Haut rein. Ciao, ciao.
Ciao.